Grüß dich, liebe Leute. Ich bin die Sonja aus Nurach und ich begrüße dich heute zu einer neuen Folge von Auf ein Latscher im Pillesitter. Hä? Ich bin allein, ja. Ich mache die Begrüßung heute nur allein, weil es hat halt ganz einen besonderen Grund, weil der Interviewgast, der heutige, ist der Flo. Und der Flo ist studientechnisch leider in Wien und deswegen werde ich die Folge heute allein mit dem Flo machen. Und deswegen ist auch die Begrüßung nur von meiner Seite, weil ja der Flo auf der anderen Seite sitzt. Und es geht um ein ganz bestimmtes Thema, wie ihr es ja eigentlich wisst. Der Flo war ja jetzt einen Monat nicht im Lande, er war in Spanien. Genauer gesagt, er war am Jakobsweg und von dem Abenteuer und von dem einzigartigen Erlebnis werde ich uns heute ein bisschen was erzählen.
Hallo Sonja.
Vorstellen wärst du jetzt nicht, außer du hast jetzt irgendwas Neues, was dich so verändert hat, dass du das jetzt gleich mit ins Teilen willst.
Prinzipiell nur der gleiche Mensch blieb. Aber es ist nett, wie du gesagt hast, dass ich quasi heute auf der anderen Seite sitzen darf. Jetzt darf ich beim eigenen Podcast einmal auf der anderen Seite sitzen und was Fragen beantworten, ist einmal cool.
Also es ist nicht so, dass ich beide jetzt ausgrausig kann und jetzt dann noch in einer Lade. Nein, er hat nur einmal einen Rollentausch gemacht. Ja, dann starten wir schon mit der ersten Frage. Und zwar, ganz viele Leute mittlerweile sagen, sie gehen einen Jakobsweg oder irgendeine andere spirituelle Reise. Aber ich glaube, es gibt immer irgendwie einen Auslöser oder einen Grund, warum man diese Reise macht und was bei dir? Also wie hast du dich entschlossen, hey, ich gehe einen Jakobsweg?
Gute erste Frage. Es hat jetzt nicht so diesen einen Auslöser gegeben, glaube ich, sondern es war tatsächlich, ich habe das erste Mal über den Jakobsweg mehr gehört, wie wir in der Schule dort Spanisch gelernt haben. Da haben wir in einer spanischen Einheit dort über den Jakobsweg gelernt, auf Spanisch. Und mir hat das voll fasziniert. Und ich habe Spanisch aber gerne wegen dem Spruch. Mir hat Spanien als Land aber voll gut gefallen und auch immer gedacht, der Jakobsweg durch Spanien wandern, das muss voll cool sein. Man kann sein Spanisch aufbessern, man ist in diesem wunderschönen Land und ich gehe auch daheim voll gern Berge, gehe voll gern wandern und das war für mich so, da kannst du eigentlich alles verbinden. Du bist in Spanien, du kannst wandern gehen, du kannst die Sprache aufbessern. Das habe ich eigentlich schon vor Jahren für mich entschlossen, ich möchte an meinen Jakobsweg gehen. Und dass ich es jetzt tatsächlich gemacht habe, den Sommer, das war jetzt einfach, ich bin jetzt Ende Juni mein Studium fertig geworden und ich habe mir gedacht, ich möchte das jetzt noch da, bevor du noch arbeiten anfängst, weil ich mir gedacht habe, wenn man halt dann einmal fix arbeiten anfängt und halt da mit beiden Beinen im Berufsleben steht, dann ist es sicher schwerer, dass man, jetzt sagt man jetzt einmal 6 Wochen dahin, man ist jetzt einmal 6 Wochen in Spanien und geht dann Jakobsweg. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt tue ich es den Sommer und jetzt starte ich und jetzt bin ich dahin.
Stimmt, kann ich mich noch erinnern, immer Spanien hergefobt und eigentlich nie richtig in Spanien gewesen, sondern auf spanischer Insel, aber nicht auf dem Festland. Jetzt kommt es gescheit sein.
Jetzt habe ich das richtige Spanien gesehen, ja. Nicht nur Mallorca.
Ja, also du hast entschieden, du gehst den Jakobsweg und man stellt sich das ja, erstens ist das mal wahnsinnig anstrengend viel, zweitens du hast ja fast nichts mit, weil jeder Gramm ist ja eigentlich dann eine Belastung. Und deswegen denke ich mir immer, wie plant man sowas? Man kann es ja eigentlich nicht feststellen, wie dann wirklich 4 Wochen, 6 Wochen, was dann eigentlich schlussendlich bei dir waren, ausschauen. Und wie hast du dich darauf vorbereitet und wie hast du das geplant oder hast du nicht einmal viel geplant?
Bisschen geplant, glaube ich, schon. Also so, was die Ausrüstung noch geht und so, muss man auf alle Fälle planen. Und zwar, ich glaube, das erste war mal, was für ein Rucksack und was für eine Schuhe. Das war also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn man Jakobsweg gehen möchte. Ich habe mich dann dazu entschieden, dass jetzt einfach meine Bergschuhe, meine halbhochen Wanderschuhe, anlege. Die habe ich schon seit 3 Jahren, die habe ich auch gut eingegangen. Und das ist auch, glaube ich, voll wichtig, dass man Schuhe nimmt, mit dem man sich gut geht und dem man gut eingegangen hat. Im Juli habe ich noch viel angelegt und bin einfach auch viel daheim in Wadring mit der Wanderschuhe mal rumgegangen, dass ich einfach den Schuh gut geweht werde. Das ist, glaube ich, eine wichtige Vorbereitung. Und wegen einem Rucksack. Mein Wanderrucksack, der hat 30 Liter und ich habe im Internet, da gibt's ganz viel so Blogs und Seiten über den Jakobsweg und da habe ich irgendwo gelesen, ja, man soll den Rucksack mitnehmen zwischen 35 und 40 Liter. Und ich so, scheiße, meiner hat gerade 30 Liter, der wäre zu klein sein für den Jakobsweg. Dann habe ich mir mit einem St. Johanna geredet, der den Jakobsweg selber schon gegangen ist, der den im Winter gegangen ist, mit einem dicken Schlafsack und mit einem dicken Jacken und er hat zu mir gesagt, er hat auch mit einem 30 Liter Rucksack genug gehabt und sollte die leicht genug haben, weil ich bin ja im Sommer auf dem Weg, jetzt brauche ich nicht gar so dicke Jacken und es gelang ein dünner Hüttenschlafsack. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn er die Socken und er das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Und dann habe ich tatsächlich gerade meinen 30 Liter Rucksack genommen. Da habe ich dann halt alles gepackt. Was habe ich mitgenommen? Ich habe mitgenommen, zwei Paar Socken, drei Unterhosen, drei T-Shirts, zwei Kuschelhosen, eine lange Hosen, ein Handtuch, ein Badehose und halt das ganze Waschzeug. Und das war es im Großen und Ganzen. Und einen Hüttenschlafsack. Also, man lebt da voll reduziert und das ist aber, glaube ich, wichtig bei der Vorbereitung, dass du das ein bisschen zusammensuchst. Mein Rucksack hat dann so 7,5 oder 8 Kilo gewogen und das war total lustig, weil ich war einer von denen, der was einen kleinen Rucksack mitgehabt hat. Ich habe Leute getroffen, die haben einen Mordsrucksack mitgehabt mit 16 Kilo oder etwas, wo ich mir denke, also fast 10 Kilo schwerer, wie meiner gewesen ist, und das magst du auf jeden Schritt und Tritt mitschleppen. Ich glaube, dass ich das ganz gut geschafft habe, dass ich genau so viel mitgenommen habe, was ich brauche. Es war nicht zu wenig, aber es war auch nicht zu viel. Also es hat genau passt für mich. Das ist für die Vorbereitung, glaube ich, fast das Wichtigste. Ich habe mir dann noch so einen Jakobswegführer gekauft im Internet. Und was auch noch wichtig ist, diesen Pilgerpass, den kannst du da entweder in Wien gibt es ein Jakobswegbüro, das ist direkt neben dem Stephansdom, oder einfach im Internet bestellen, dann kriegst du deinen Pilgerpass, freiwillige Spende. Und der Pilgerpass, das ist das Dokument, was dich zu einem Pilger macht. Und mit diesem Pilgerpass hast du ein Anrecht darauf, dass du in Spanien in die Herbergen schlafst. Und das ist eben wichtig, weil ohne den Pilgerpass kriegst du keinen Platz in die Herbergen, wo man dann einmal schlaft. Also das ist eigentlich von der Planung her das Wichtigste. Und ansonsten, da die ganz ehrlich sagen, gar nicht zu viel planen, sondern einfach ehrlich starten. Also wir sind dann am 15. August nach Spanien geflogen und haben an diesem Tag nicht gewusst, wo wir schlafen. Also, und das war dann einfach so Jakobsweg. Man braucht zwar so ein bisschen eine Grundplanung und eine Grundausrüstung, was man mit hat, aber dann lässt man sich eigentlich so ein bisschen vom Wind tragen und plant gar nicht mehr viel.
Ich stelle mir das körperlich ja auch ganz eigen vor. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du vorher oder im normalen Leben so viel gehst. Also kein Mensch geht täglich zwischen 20, 30 Kilometer, teilweise mehr. Also, wie bereitet man sich auf das viel? Weil es ist ja auch anders zu gehen.
Ich habe tatsächlich, ich glaube, ein paar Wochen bevor ich auf den Jakobsweg, bevor ich angefangen habe, habe ich mir einmal meinen Rucksack zusammengepackt, dass ich ein bisschen Gewicht in den Kopf habe, habe die Schuhe gelegt und bin von mir daheim, von der Haus direkt, Sankt hinaufgegangen. Und ich denke, das ist jetzt meine Vorbereitung für den Jakobsweg. Ich gehe jetzt einfach einmal von Wadring auf Sankt und schaue, wie es mir tut. Das waren 12 Kilometer. Das ist jetzt auf den Jakobsweg aufgerechnet nichts. Aber bist halt auch ein paar Stunden auf dem Weg. Und das hat gut hingekriegt. Aber ansonsten, auf das, was du beim Jakobsweg wirklich gehst, auf das kannst du dich gar nicht vorbereiten, weil du hast nicht so viel Zeit. Oder vor allem bei mir war es so, ich bin jetzt im Frühjahr eigentlich das letzte halbe Jahr fast nur hinter dem Schreibtisch gesitzt und habe halt Uni-Abschluss gemacht, Masterarbeit geschrieben und gelernt und halt eher weniger zum Gehen gekommen. Also ich war davor definitiv schon mal besser im Wandertraining quasi. Und es ist dann schon eine Belastung, wenn man dann geht. Es sagen auch viele, man sollte dann anfangen beim Jakobsweg nicht zu viel gehen, man sollte eher mit kürzeren Tagesetappen anfangen. Aber am Anfang tut da einfach alles weh. Also der erste Tag geht super gut, der zweite Tag geht auch super gut. Aber dann irgendwann fangen sie an, dass da die Knie können, die Sehnen ziehen anfangen, einfach vom vielen gehen. Und vor allem auch die Schultern, das Knack von dem Rucksack. Du bist da das nicht gewöhnt, dass du eigentlich jeden Schritt den Rucksack mitschleppst. Ja. Irgendwann ist man viel gekommen, ich höre Knack, das wie ein Stier, und ich erhebe einen Kopf nicht mehr, weil du gemeint hast, alles ist verspannt. Aber dann nach ein paar Tagen kommst du eigentlich. Ungefähr nach einer Woche oder so hat das angefangen weniger werden, und dann hat sich der Körper eigentlich so drauf geweht, und dann geht man.
Wie war es denn bei dir? Ich meine, es gibt viele verschiedene Routen, wenn man Jakobsweg gehen kann. Man konnte ja rein theoretisch sogar bei uns gehen. Wo bist du gegangen? Welche Route bist du gegangen? Und warum hast du für die entschieden?
Also, ich habe mich für den Camino del Norte entschieden, also den Nordweg auf Deutsch. Der Haupt-Jakobsweg ist eigentlich der französische Jakobsweg. Der geht mehr oder weniger durchs Landesinnere in Spanien. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte gerne am Meer entlang wandern. Der ist zwar ein bisschen schwerer, da hat man mehr Höhenmeter, aber ich habe mir gedacht, als die Tiroler sind jetzt die Höhenmeter, schrecken mich jetzt nicht so, Aber ich möchte einfach am Meer entlang wandern und deswegen habe ich den Camino del Norte gewählt und der geht eigentlich die ganze spanische Nordküste entlang. Und es gibt aber ganz viele verschiedene Jakobswege. Es gibt den portugiesischen, es gibt eben den französischen, den Nordweg, den englischen und der geht aus verschiedenen Himmelsrichtungen quasi nach Santiago. Und ich bin aber von San Sebastian weggegangen. Das ist diese Stadt in Nordspanien an der Grenze zu Frankreich und bin eigentlich dann die ganze Nordküste entlang gegangen.
Du hast eh schon ein bisschen anklingen lassen, dass die ersten Tage zach sind und dass man halt viel schneller gewascht, was man da hat eigentlich. Nimm uns da mal ein bisschen mit. Also wir waren die ersten Tage und wie hat überhaupt so ein Tag ausgeschaut? Wann bist du angegangen? Wie war der Tagesablauf?
Also die ersten Tage waren total spannend. Das war so, man steht vor diesem großen Abenteuer und das war richtig cool. Muss ich dazu sagen, ich habe mit einem Studienkollegen gemeinsam gestartet, mit dem Massi. Shoutout an den Massi, wenn er uns vielleicht zuhört. Und der hat es für Niederösterreicher das voll gut durch die baskischen Berge geschafft, da echt. Und am Anfang war das voll spannend. Wir sind eigentlich am 15. August nach Spanien geflogen, sind dann zwei Tage in San Sebastian geblieben, weil wir uns die Stadt ein bisschen anschauen wollten. Und dann am 17. August haben wir gesagt, jetzt starten wir, jetzt gehen wir los. Sind dann gleich am ersten Tag, aber glaube ich 26 Kilometer gegangen und da waren wir dann schon fertig danach. Es war eh fast viel für den ersten Tag. Und was am Anfang ein bisschen eine Herausforderung war, ist tatsächlich Herbergen zu finden. Weil entlang von Jakobsweg gibt es eigentlich ganz viele Herbergen. Man pilgert eigentlich immer von Herberge zu Herberge, wo man wieder schlaft. Und mit seinem Pilgerpass kann man da teilweise voll günstig schlafen. Also, keine Ahnung, in Galicien die öffentlichen Herbergen haben zum Schluss aber 8 Euro kostet. Also um 8 Euro hat man einen Schlafplatz gekriegt und da hat man duschen gehen können, Klo gehen können, der Boot gehabt. Mehr hat man nicht gebraucht. Es waren schon dabei so Schlaflager. Man kann sich ein bisschen feststellen, wer bei uns so Alpenverein sitzen.
Essen war,
Frühstück war ein Dirm dabei, aber meistens nicht. Also meistens war das wirklich gerade der Schlafplatz. Und teilweise bist du aber auch in so einem Schlafsaal gewesen mit 50 anderen Leuten und ein Stockbett ist am nächsten gestanden. Und also man hat eigentlich in so Schlaflagern geschlafen. Und normalerweise ist es ja beim Jakobsweg so, man geht eben und so weit, wie man geht, und dann sucht man sie wieder Herberge. Aber am Anfang war das Mitte August echt ein bisschen Herausforderung, weil da war noch volle Hauptsaison und da war so viel los, dass wir teilweise bei einer Herberge gewesen sind, die hat 150 Betten gehabt und die war voll und da war nichts mehr. Und die ersten 4-5 Nächte haben wir dann tatsächlich, glaube ich, vorreservieren müssen. Also da hat man also telefonisch schon einen Tag im Voraus eine Herberge reservieren müssen, damit man überhaupt einen Platz gekriegt hat. Und das war am Anfang gar nicht so cool. Ich habe das gar nicht so gefeiert, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich nicht so der Sinn von dem Ganzen, weil eigentlich ist es das, dass man einfach geht. Und das hat auch ein bisschen, es war immer so ein bisschen ein Stress im Hinterkopf. Mhm. Find die halt einen Schlafplatz? Oder man hat dann oft geschaut, dass man schon um 3 am Nachmittag wieder am Ziel ist, weil um 3 am Nachmittag haben die meisten Herbergen aufgespischt, dass man ja einer von den ersten ist, dass man ja einen Platz kriegt. Und das war am Anfang ein bisschen stressig. Haben wir auch ganz gut gemeistert. Das war eigentlich am Anfang so bis Bilbao im Baskenland noch ein bisschen stressiger. Danach ist es dann viel, viel besser geworden. Also danach, ab September war dann nicht mehr die Hauptsaison, da sind dann schon weniger Leute unterwegs gewesen. Und da war es dann nie ein Problem. Da haben wir nie mehr Fische reserviert, da ist man dann einfach übergangen. Dann hat es nachts irgendwo zu einer Herberge und hat eigentlich immer noch gut am Platz gekriegt. Die ersten Tage waren einfach ein riesengroßes Abenteuer. Man steht in der Früh auf, packt wieder seine ganzen Simzwetschgen zusammen
an seinen Rucksack.
Unterschiedlich eigentlich. Meistens sind wir so, ja, wieder zwischen 8 und 9 weggewandert, gar nicht so früh. Ja. Zum Schluss, dann sind wir die haben schon ein bisschen früher auf, vor allem wenn man so ganz lange Tagesetappen gemacht hat, dann sind wir auch schon mal um 6.30 Uhr losgewandert. Also um 6:30 schon wirklich Rucksack auf und dahin gegangen. Und weil du noch gefragt hast wegen dem Tagesablauf, eigentlich war es, man hat sich nie an irgendeine Zeit orientiert. Man ist einfach, der Tagesablauf war aber dann schon irgendwie auch gleich, weil man ist halt einfach aufgestanden. Meistens so eine Kleinigkeit gefrühstückt, irgendwas, was ich noch dabei gehabt habe von V-Tag, Banane oder ganz viel Maiskeks gekauft, die sind gering gewesen und leicht zu tragen. Und dann aber nachher, entweder so zwischen 5 und 10 Kilometer, ist dann meistens noch ein zweites Frühstück drin gewesen, weil man halt einfach so viel Energie braucht, dass wir aber noch ein zweites Mal gefrühstückt haben. Meistens nur irgendwo ein Kaffee oder eine Tortilla. Spanische Tortilla, ich habe ganz viel spanische Tortilla gegessen jeden Tag. Ich konnte es aber noch weiter essen. Es war einfach gut.
Fixer Bestandteil des Tages.
Ja. Das zweite Frühstück und die spanische Tortilla waren ein fixer Bestandteil des Tages. Ja, und dann zum Mittag entweder einen Stück Kleinigkeit gegessen oder einfach gerade jausen, wenn man irgendwo in einem Geschäft was mitgenommen hat. Und dann ist man, je nachdem wie weit das gewesen ist, am Nachmittag oder später Nachmittag wieder bei der Herberge angekommen. Dann hat man mal sein Bett aufgebett, ist einmal duschen gegangen, Wäsche gewaschen und dann hat man noch gerast, was gegessen und mit anderen Leuten geredet und ist wieder schlafen gegangen. Also es war sehr entschleunigend und man hat jetzt nicht Mords was gemacht, aber es war trotzdem jeder Tag ein Abenteuer und jeder Tag hat wieder was Neues gebracht. Und das war gerade irgendwie auch das Coole, dass man in der Früh aufsteht, die Schuhe kollegt, einen Rucksack packt und ja, wenn man in der Früh eigentlich die Herberge verlässt, hat man keine Ahnung, wen man trifft, was einen an dem Tag erwartet, wo man wieder schläft und wo man die Füße hintragen. Und das war am Anfang einmal ganz ungewohnt, so, jeder Tag ist anders und man, keine Ahnung, wie sich der Tag entwickelt und das ist aber irrsinnig spannend. Und wenn man sich auf das einlässt, dann hat man die großartigsten Begegnungen, ist richtig, richtig cool gewesen.
Wir haben ja auf Social Media die ein bisschen begleiten dürfen und haben ja ein bisschen was von der Landschaft gesehen und von der Umgebung. Und du hast ja auch schon erzählt, dass dir gar nicht so bewusst war, wie vielfältig Spanien ist. Nimm unsere Zuhörerinnen einmal ein bisschen mit. Beschreib einmal ein bisschen, wie war die Landschaft, wie war die Umgebung, was hat dich sehr beeindruckt, landschaftsmäßig?
Die Landschaft war einfach gerade ein Wahnsinn. Also ich glaube, ich bin noch nie an Ost gewesen, wo auf so kleinem Raum die Landschaft so vielfältig ist und so, also ist ein Wahnsinn. Weil wenn man halt Spanien herrscht oder wenn man an Spanien denkt, dann denkt man vielleicht an Mallorca, man denkt an die Mittelmeerküste, wo es heiß ist, man denkt an Flamenco-Tänzerinnen oder keine Ahnung, aber Spanien ist so viel mehr, vor allem Nordspanien ist so viel mehr. Ich bin eigentlich immer ganz an der Nordküste entlang gegangen durch die nördlichsten spanischen Provinzen, da gibt es sehr viel Regen, also es ist sehr, sehr regenreich, also ich würde zuerst vergessen sagen, ich habe einen Regenponcho mitgehabt. In meinem Rucksack ohne den Regenponcho war ich, glaube ich, nicht ein Stück gekommen, weil es war auch sehr wechselhaft. Also was man für Spanien nicht so denkt, aber es hat auch viel Regen. Und das ist in Nordspanien ganz normal. Also das Klima in Nordspanien ist geprägt durch sehr milde Winter. Also es ist im Winter überhaupt nicht kalt, aber die Sommer sind da eher mild und feucht. Also viel Regen und ja, es hat schon einmal 30, 35 Grad, aber ich meine, das hat es bei uns auch. Mhm. Das ist ein österreichischer Sommer, hat auch 30, 35 Grad mittlerweile. Also von denen her ist es überhaupt nicht übertrieben heiß gewesen. Bis einmal haben wir eine Hitzewelle gehabt, da hat es 44 Grad gehabt. Das war knackig.
Wenn du das sagst, dann heißt was.
Weil die Hitze hat mir normalerweise nicht viel. Den Tag haben wir aber keinen Wandertag gemacht. Da sind wir nämlich dann ein paar Tage in Bilbao geblieben und haben Sightseeing gemacht. Aber 44 Grad war, du gehst von Haus aus und du meinst, du bist in der Sauna und dann checkst du aber, dass die Sauna dahin ist und dass alles so heiß ist. Das war brutal. Das war echt brutal. Aber ansonsten ist die Landschaft wahnsinnig vielfältig. Es klingt jetzt blöd, aber es schaut tatsächlich aus, als wir in der Schweiz oder in Österreich. Also es gibt Berg, es sind grüne Wälder und Berg. Teilweise du gehst und du hättest meinen können, ich bin jetzt irgendwo der Steinblattdom oder ich gehe gerade in Wadringhausberg Spitz auf und das hat genauso ausgeschaut. Aber am nächsten Eck bist du umgegangen, dann hast du das Meer gesehen und die schönsten Strände und Klippen und am nächsten Eck wieder Palmen und Feigenbaum und Zitronenbaum und die Landschaft ist einfach gerade ein Traum. Super zum Surfen, auch, zum Schwimmen, zum Wandern, du kannst da alles da. Also ich möchte unbedingt wieder mal hin.
Gehen wir mal auf deine persönliche Reise. Was waren denn für dich auf dem Jakobsweg die größten Herausforderungen? Oder hat es gegeben?
Die größten Herausforderungen? Ich glaube sicher, so lange Etappen einen Tag einmal gehe, das waren schon Herausforderungen. Das meiste, was ich gegangen bin, waren da mal 39,5 Kilometer, glaube ich, und da tut jetzt am Schluss einfach nur alles weh, man gewascht die Füße einfach so. Vor allem an diesem Tag waren, glaube ich, die letzten 10 Kilometer nur noch auf Asphalt neben einer Straße. Das war schon zart. Was, glaube ich, siehst auch noch eine Herausforderung war, ist, eben nach 14 Tagen, dann von Bilbao ist mein Studienkollege der Massi, ist dann noch wieder zurück nach Wern geflogen, weil der wieder arbeiten hat müssen, der hat 14 Tage frei gehabt und dann bin ich allein weitergegangen. Und das war, glaube ich, auch eine von den größten Herausforderungen, weil ich noch nie irgendwo alleine verreist bin und das war jetzt wirklich das erste Mal, dass ich irgendwo ganz anost allein gewesen bin. Das war am Anfang schon so, okay, jetzt stehe ich da mit meinem Rucksack ganz allein in Spanien. Es war komisch, es war sehr komisch. Und man denkt sich so, das tue ich denn jetzt noch. Und man weiß aber, man ist nur 4 Wochen auf dem Weg. Und denkt sich gerade so, ha, jetzt bin ich da allein. Aber man geht dann einfach weiter und man trifft wieder so viele Leute. Und ich habe dann auch nach 2 Tagen Gruppen junge Leute getroffen und mit denen bin ich dann einmal miteinander gegangen fast. Und also es war richtig cool, dass man sowas dann einmal allein gemacht hat, weil man eben an sich, wie viele Leute das man eigentlich kennenlernt. Das war, glaube ich, auch eine Herausforderung.
Hat es einen Moment gegeben, oder ich kenne es halt teilweise vom Bergi. Also kannst du in die 8-Gipfel-Wanderung erinnern. Da habe ich schon mehrmals die Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, was tue ich eigentlich da? Ich komme nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich will heim. Hast du den Moment gehabt?
Den Moment habe ich tatsächlich gehabt, das war, ich glaube, noch 2, 2,5 Wochen, nachdem ich angefangen habe, irgendwo an der kantabrischen Küste. Es hat geschitt, es hat kränk und ich habe aber gehen müssen, weil man muss ja wandern quasi, egal was für Wetter das man hat. Und ja, es waren an diesem Tag, glaube ich, 30 Kilometer im strömenden Regen. Nach 7 Kilometern bin ich sacketsnass gewesen, meine Schuhe, alles, die Socken, ich war platscheinass mit meinem saudepperten, knallgelben Regenponcho irgendwo da in einem Wald in Spanien. Dann hat man gerade so gedacht, ich mag nicht mehr. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Mir ist kalt gewesen, es hat kränk und gewindet und ich war platscheinass und hab mir gerade gedacht, so. Dann habe ich mir in so eine Bushaltestelle geguckt und habe mir gedacht, jetzt gucke ich mit euch und warte, bis es aufhört, Regen, ich mag nicht mehr. Bin ich da mal, glaube ich, 20 Minuten geguckt und habe mir so gedacht, ja, ich muss halt echt weitergehen, weil da kann ich jetzt auch nicht bleiben. Und dann bin ich weitergegangen und habe dann aber zufällig eine halbe Stunde später eben die Gruppenleute getroffen, was ich gesagt habe, die Jungen, und dann habe ich mit einer angeschlossen und dann sind wir, glaube ich, auch 10 Tage lang von da weg miteinander gegangen und von da weg ist dann die Stimmung wieder besser geworden. Da haben wir andere Leute gehabt zum Reden, da hat man sich quasi gemeinsam ein bisschen motivieren können und auch gemeinsam ein bisschen über das Wetter schimpfen können und von da weg ist dann wieder bergauf gegangen quasi. Aber das war so im Moment.
Alles cool, weil eine Freundin von uns ist ja auch an ihrer Kapsel gegangen, aber in Frankreich. Und was mir bei ihr so hängen geblieben ist, ist, sie hat gesagt, dass das irgendwie oft so war, dass wenn du das braucht hast, ist da genau die Person untergekommen. Und ja. es hat dann passt. Und wenn du jetzt einmal einen guten Tag gehabt hast, wo du jetzt keine Begleitung braucht hast, no. War das auch so? Und so wie wenn das so sein müsste.
Das stimmt, ja. Ich muss allgemein sagen, das ist mir auch viel gekommen, oder was ich auch so für mich gelernt habe, da, also, oder was für mich eigentlich den Jakobsweg so besonders gemacht haben, waren die Begegnungen mit anderen Leuten. Eben vor allem die Gruppen, wir sind glaube ich 10 Tage miteinander unterwegs gewesen, wir waren ungefähr alle das gleiche Alter. Da waren 3 Italiener dabei, da war einer aus Australien dabei, da waren 2 Deutsche dabei und da war eine aus Amerika dabei, aus den USA. Und das war eine ganz junge internationale Gruppe und einer aus England ist einer dabei gewesen. Und wir waren einfach 10 Tage miteinander unterwegs und jetzt so eine Freunde auf der ganzen Welt quasi und einen Krim viel mehr kennt, die Leute nach 10 Tagen gemeinsames Wandern besser, als wir manche Studienkollegen von mir kennen, nach 3 Jahren gemeinsam studieren. Und das ist halt einfach echt cool gewesen.
Das wird jetzt eh nicht fragen, also was man für Menschen trifft am Jakobsweg, also ist jetzt eher die Frage, auf welche Art Mensch man trifft, weil der Jakobsweg ist halt, ja, für manche ist der Jakobsweg sehr religiös, ist also wirklich ein Pilgerweg, für andere ist was sehr Spirituelles, abgesehen vom Christentum, für andere ist wahrscheinlich ein körperlicher Herausforderung oder weil Weitwanderwege ein Ding ist. Und ja, ist der Jakobsweg immer nur religiös geprägt oder geht es schon sehr in Richtung Tourismus?
Man trifft alle Gattungen von Leuten. Ich konnte jetzt wirklich nicht einen Hut über irgendwem drüber krempeln, weil es gibt nicht diesen einen Jakobspilger, sondern es gibt Leute von bis, es gibt Leute, die haben irgendeine Veränderung im Leben, gehen den Jakobsweg oder möchten gerne irgendein Trauma überwinden, gehen den Jakobsweg, andere aus religiösen Gründen oder weil sie keine Zeit haben oder andere, weil einer Fahrt ist und also, kostet jetzt wirklich nicht sagen. Und ich so viele verschiedene Leute getroffen. Wie ich heimgekommen bin, habe ich einmal zusammengezählt, weil es mich so interessiert hat. Ich habe mit Leuten aus 26 verschiedenen Nationen geredet. Bis auf mit den Franzosen, weil die haben kein Englisch können und kein Spanisch und ich kann einfach kein Französisch. Und da ist die Kommunikation ein bisschen schwach geworden mit den Leuten aus Frankreich. Aber ansonsten, echt, ich habe Leute getroffen aus allen europäischen Ländern, die man sich nur vorstellen kann, vom Norden bis zum Süden, also aus allen Ländern Europas, aber auch aus Israel, aus Marokko, aus Mexiko, aus den USA, aus Australien, aus Südafrika, Venezuela. Also ich habe Leute getroffen und mit einer geredet und jeder hat halt so verschiedene Ansichten vom Leben, verschiedene Geschichten und man redet halt. Ich bin einmal an dem Tag, wo ich 31 Kilometer gegangen bin ich mit dem Samuel aus Venezuela gewandert, 39 Kilometer, und habe mit ihm halt geredet. Und dann haben wir halt das ein bisschen gearscht, wie das Leben in Venezuela ist, wie das Leben in Österreich ist, was so die Unterschiede sind, was so die Gemeinsamkeiten sind. Und man kommt total auf lustige Sachen drauf, keine Ahnung. Wir sind irgendwo durch Spanien gegangen und dann sind da links ein paar Silobäuden gelegen neben dem Weg und er hat aber nicht gewusst, was ein Silobäuden ist, weil er kennt das nicht aus Venezuela. Und dann habe ich ihm erklärt, für was in Europa ein Silobäuden gut ist oder für was man das braucht. Und er hat gesagt, jetzt versteht er das. Er hat das zuerst nicht gekannt, weil er hat gesagt, bei einer in Venezuela, da fressen die Kühe Mangos und Bananen. Sie fordern die Kühe mit Mangos und Bananen, weil sie haben das Obst zum Saufordern, auf gut Deutsch gesagt. Da essen sie selber gar nicht Obst im Überfluss und deswegen kriegt da die Kühe Mangos und Bananen. Er hat gesagt, ja, bei uns ist es halt so, das ist halt nicht ganz so viel geil, und dann musst du halt heim und Silo, oder Heilbein machen oder Silobein machen, oder das ist auch verstanden, was ein Silobein ist in Europa. Das war ganz spannend.
Wahnsinn. Was darfst du sagen, was waren deine schönsten Erlebnisse auf dem Jakobsweg? Also, man hört ja aus, es hat ganz viel mit den Leuten da, aber was war jetzt dann so, wenn ich sage, schönstes Erlebnis, was kommt dann Sinn?
Ich habe zwei Erlebnisse im Kopf. Das erste ist, das war relativ am Anfang, da sind wir einmal nachts in einer Herberge geguckt und dann sind wir auf der Terrasse geguckt und dann haben wir da so mit den ganzen anderen Pilger gequatscht und da war einer dabei aus Marokko. Das war der Mohammed aus Marokko, der ist auch Jakobsweg gegangen und der hat uns dann seine Geschichte erzählt, wie er damals als illegaler Flüchtling in die EU gekommen ist. Und das war insofern spannend, weil diese Geschichten über Flüchtlinge, man kennt es aus der Zeitung, man kennt es aus dem Fernsehen, aber ich habe das erste Mal erlebt, dass mir das wirklich einer gegenüber von Auge zu Auge verzählt hat. Und da hat es da echt die Ganzenheit aufgestellt, wie er verzählt hat, dass er studiert hat in Marokko und er wollte aber einfach ein besseres Leben und ist dann von der Türkei mit einem Boot übers Mittelmeer nach Griechenland geflohen. Und er hat uns die Geschichte verzählt und da hat es da echt die Ganzenheit aufgestellt. Das war so dieser Jakobsweg-Moment, wo wir alle da geguckt sind auf den Banke, links nebenbei ein deutscher BWL-Student und rechts neben mir der Mohammed, der was eben vor Jahren illegal in die EU geflohen ist. Und das war so der Moment, wo du eigentlich so checkt hast, dass jeder Mensch im Endeffekt der gleiche ist und jeder Mensch hat eigentlich das gleiche Macht. Und auf dem Jakobsweg ist man sich immer so auf Augenhöhe begegnet, wie man es, glaube ich, im normalen Leben, es ist nie zu hart, weil wann hat unser eins einmal die Möglichkeit, dass man mit einem ehemaligen illegalen Flüchtling redet und wirklich auf Augenhöhe redet? Das macht man im Alltag nicht oder die Möglichkeit hat man ja, weil man sich ja nie trifft. Und auf dem Jakobsweg war das aber so extrem auf Augenhöhe, weil jeder gleich war. Jeder hat einfach gerade seinen Rucksack dabei gehabt mit den nötigsten Sachen das war ganz cool. Das war ein besonderer Jakobsweg-Moment von mir. Und der zweite war, das war ein paar Wochen später, da bin ich, glaube ich, an diesem Tag 35 Kilometer gegangen, da war ich allein unterwegs und habe mir dann gedacht, jetzt bleibe ich da noch eine Stunde am Meer und weil da bin ich gerade beim Strand vorbeigekommen und jetzt gehe ich nicht eine halbe Stunde schwimmen oder so, weil mir aber wieder mal ins Meer gesprungen so zwischendurch, weil man aber wieder am Meer und an Stränden vorbeigekommen ist. Und genau in dem Moment, wenn ich ausgezogen habe, also wenn ich die Schuhe ausgezogen habe und Socken ausgezogen habe, wollte ich gerade mit den Füßen ins Meer gehen, es hat Regen angefangen. Wieder einmal. Das Wetter war sehr wechselhaft. Sehr wechselhaft. Und dann stehe ich da so mit den Knöcheltief im Meer und denke, super. Und jetzt mag ich schon wieder alles zusammenpacken und dann habe ich einfach meinen Regenponcho angelegt Habe mir aber noch ins Meer gesetzt, fürs an einer Nase gewesen und habe dann einfach meinen Rucksack unter Eche geschoben und habe halt meinen Regenponcho so ausgebracht und dann hat es voller Shit angefangen. Jetzt bin ich da im strömenden Regen irgendwo in Nordspanien am Meer gesetzt mit meinem knallgelben Regenponcho und habe halt einfach geschaut, dass nichts nass wäscht. Und dann habe ich aber die Situation so surreal gefunden, weil ich da allein in Spanien am Meer sitze und es hat geschitt, als wäre wenn einer mit einem Schaffe das Wasser auch geschitt hätte. Und weil das so surreal war, habe ich einfach so lachen angefangen. Und dann bin ich da ganz allein in Spanien am Meer gesetzt und habe einfach gelacht. Also, wenn mir irgendwer gehört oder gesehen hat, hätten sie gemeint, jetzt ist es soweit, jetzt mögen sie nicht liefern. Aber das war ein cooler Moment. Es hat dann wieder aufgehört, Gott sei Dank.
Ja.
Das
waren schon nicht, ob sie wieder haben lassen
die, die ein oder anderen Momente dabei, wo ich zurückgedenke.
Jetzt zum Schluss eher, also das Wort an die Zuhörerinnen Krimberst, das ist die letzte Frage. was nimmst du für die aus dem Abenteuer mit? Und weil halt einfach der Jakobsweg sehr religiös geprägt ist, wenn wir jetzt von dem religiösen Aspekt ausgehen, kannst du sagen, dass du religiöser geworden bist?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht fange ich mit der gleich an. Ob ich jetzt religiöser geworden bin durch den Jakobsweg, ich würde sagen, ich glaube nicht, nein. Also ich glaube,
aber es war jetzt auch nicht der primäre Grund,
warum du überhaupt gegangen bist. Es war jetzt auch nicht mein primärer Grund, nein. Sicher, natürlich, es ist ein religiöser Pilgerweg ursprünglich. Das schwingt natürlich schon auch mit. Oder man geht dann auch wieder in die Kirchen, schaut sich das so. Oder zum Schluss, wenn man dann angekommen bin in Santiago, das ist ja dann nach 18 oder 10 Kilometer zu Fuß gegangen und wenn man zum Schluss dann endlich ankommt, dann ist man einfach so froh und man besucht dann auch eigentlich quasi einen Pilgergottesdienst und besucht dann auch das Apostelgrab des heiligen Jakobus und da, das sind natürlich dann schon wieder religiöse Aspekte, die auch dazugehören, weil es halt einfach ursprünglich ein Pilgerweg ist, das auf alle Fälle schon. Und was war die andere Frage, was ich für mich
was
mitnehme?
Was du für oder? Die mitnimmst?
Was ich für mich mitnehme? Ich glaube, zwei Sachen. Das erste war, was mir eigentlich aufgefallen ist, ich war jetzt 6 Wochen nur mit einem Rucksack unterwegs und ich habe ja fast nichts dabei gehabt. Ich habe zuerst schon gesagt, 2 Wahlsocken und 3 Unterhosen. 6 Wochen lang. Man hat aber wieder selber gewaschen. Also ich habe schon gewaschen.
Danke. Danke für die wichtige Info.
Du hast jeden Tag die Nacht eigentlich dein Gewand wieder gewaschen, über die Nacht trickerst und dann halt wieder angelegt. Oder einen Rucksack reiche du. Und ich habe irgendwie gecheckt, dass man eigentlich nicht mehr braucht. Ich habe fast nichts dabei gehabt und mir ist aber nie was angegangen. Mir ist 6 Wochen lang nichts angegangen. Und das war so ein bisschen, dass man eigentlich gesehen hat, wie wenig, dass man eigentlich wirklich braucht im Leben. Also so materielle Sachen gesehen. Mhm.
Nur wenn man das jetzt einführt, wenn man beim Materiellen sieht. Ja. Es ist ja echt eine Reise. Also du musst ja hinfliegen und wieder zurückfliegen. Du hast da auch in die Städte, in die größeren Städte, wo es angeschaut. Du musst natürlich deine Herbergen zahlen, auch wenn es wenig ist. Und natürlich brauchst du auch was zum Essen. Also, und das ist jetzt vielleicht in Spanien ein bisschen billiger, oder?
Ja,
bei
uns, ja, schon, aber, ja. Essen kostet
aber es ist natürlich, ja. Es sind Ausgaben. Hast du da das schon ausgerechnet, wie viel die Reise, so, wie viel du investiert hast in das ganze Abenteuer?
Weiß nicht ganz genau, weil es mir nicht ganz genau, weil ich es zusammengeschrieben habe, aber ich glaube, so Pi mal Daumen, glaube ich, kann man für den Jakobsweg rechnen um die 1000 Euro so. Also ich bin, es waren 30 Wandertage, die ich unterwegs gewesen bin und so 30 Euro pro Tag kommst ganz gut aus meistens. Ja. Manchmal brauchst du auch 40, manchmal gelangen aber 20. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Aber meistens so pro Tag 30 Euro, dann hast du da war eben, wie ich schon gesagt habe, bei Herberge 18 oder 15 Euro meistens die Herbergen kostet und der Rest dann halt für Essen, für Jausen kaufen oder wenn du irgendwo so ein Pilgermenü gegessen hast, da hat es auch oft um 10 Euro ein dreigängiges Menü für Pilger gegeben, wo du voll gut gegessen hast. Also eben so 30 Euro pro Tag, ich bin 30 Wandertage unterwegs gewesen, ja, ungefähr ja. So. Ich glaube, so grob mit 1000 Euro ist man ganz gut dabei, wenn man Jakobsweg gehen möchte.
Also eine Erkenntnis, dass man mit ganz wenig eigentlich wahnsinnig gut leben kann.
Ja.
Und das Zweite?
Und das Zweite, dass man, glaube ich, alles schaffen kann im Leben. Das war so, dieser Jakobsweg war irgendwie so, ja, wenn man am ersten Tag gesagt hätte, man geht zu Fuß 810 Kilometer nach Santiago, dann war das so, ja, das ist unmöglich. Aber wenn man jeden Tag Stickerei geht und jeden Tag wieder Stickerei und jeden Tag wieder Stickerei, dann geht es irgendwann. Und ich glaube, so Schritt für Schritt kommt man immer ans Ziel, gleich was man erreichen möchte. Und es war nicht jeder Tag super. Ich habe gesagt, es hat auch Tiefpunkte gegeben. Oder wenn man mal, keine Ahnung, mit einer Schurchblader 35 Kilometer der ärgsten Hitze gegangen ist, dann möchte man nachts auch am liebsten nur noch dort umfallen, weil da alles wedert und du bist fix und fertig. Aber am nächsten Tag schaust du dann schon wieder anders aus. Und das war auch so, was ich mir mitgenommen habe, dass man niemals aufhören soll zu gehen, immer weiter wandern. Und dass
jeder
man,
Schritt ist einer genau, zum Ziel.
Genau, genau. Und ja, wenn der heutige Tag scheiße war, dann wäre der morgige wieder besser. Und das, glaube ich, kann man gut aufs Leben übertragen, dass es weitergeht. Und wir waren einmal in so einer coolen Herberge, da habe ich auch ein Zitat mitgenommen, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe es jetzt auch vor mir erlinkt, das wollte ich auch noch sagen, das ist nochmal voll cool. Und zwar ist da gestanden, para quien camina, siempre hay un sol amaneciendo. Und das heißt auf Deutsch, für den, der wandert, gibt es immer eine Sonne, die aufgeht. Und ich habe das irgendwie so cool gefunden, weil das hat halt so gut zu dem Jakobsweg passt. Quasi, man sollte einfach, egal was ist, einfach nicht stehen bleiben, sondern weitergehen. Und dann geht's auch weiter auf den Jakobsweg und auch im Leben, hoffentlich.
Also ich glaube, das war ein wunderschönes Zitat für den Schluss. Deswegen glaube ich, lass mir das einfach aus.
Ich muss auch gerne nochmal sagen.
Ja, genau, sagst du es nochmal. Das Zitat, das du mit den Zuhörerinnen teilen möchtest. Und ja, ich sage jetzt schon danke für den Ratschlag und den Einblick.
Vielen Dank für deine Frage. Soll ich das jetzt echt nochmal sagen? Para quien camina, siempre hay un sol amaneciendo. Für denjenigen, der wandert, gibt es immer eine Sonne, die aufgeht. Vielen Dank. Dankeschön.